Rainer, lies mal vor.
Kapitel 6. Das Haus Morel. Wer ein paar Jahre früher Marseille verlassen hätte und zu der Zeit, in der Dantès seine Vaterstadt wiedersah, zurückgekehrt wäre, hätte die Verhältnisse des Hauses Morel sehr verändert gefunden. Statt des Behagens und Glücks, das von einem im Gedeihen begriffenen Hause ausgeht, wäre ihm auf den ersten Blick eine gewisse Trauer und Stille aufgefallen. In den Büros, die früher von zahlreichen Kommis wimmelten, waren nur noch zwei zurückgeblieben. Der eine war ein junger Mann, namens Emmanuel Raymond, der die Tochter des Herrn Morel liebte. Der andere der alte, einäugige Kuklas, der den Posten eines Kassendieners bekleidete. In der Stellung des Letzteren war eine sonderbare Veränderung eingetreten. Er war zugleich zum Range eines Kassierers avanciert und zum Range eines Dienstboten heruntergerückt. Er war aber immer der nämliche Kuklas. Geduldig, treu und ein Rechner, wie man nicht leicht einen zweiten wiederfinden konnte. Inmitten der allgemeinen Schwermut, die über dem Hause Morel lagerte, war Kuklas übrigens der Einzige, der unempfindlich geblieben zu sein schien. Diese Gelassenheit entsprang nicht einem Gefühlsmangel, sondern im Gegenteil einer unerschütterlichen Überzeugung. Als die anderen Kommis und Angestellten des Hauses die Büros verlassen hatten, hatte Kuklas sie gehen sehen, ohne sich weiter darum zu kümmern. Er hatte seinen letzten Monatsabschluss fertig gemacht und darin eine Differenz von 70 Centimes zugunsten der Kasse entdeckt, die er am gleichen Tage seinem Prinzipal überbrachte. Der Prinzipal nahm sie mit wehmütigem Lächeln, ließ sie in eine beinahe leere Schublade fallen und sagte zum Kassierer: »Gut, Kuklas, Sie sind die Perle aller Kassierer.« Kuklas entfernte sich äußerst zufrieden, denn ein Lob von Herrn Morel schmeichelte ihm mehr als ein Geschenk von 50 Talern. Aber seit diesem so glücklich durchgeführten Monatsschluss hatte Herr Morel grausame Stunden durchgemacht. Um diesen Monatsschluss herbeizuführen, hatte er alle seine Mittel zusammengerafft und sogar einige Juwelen und einen Teil seines Silberzeugs verkauft. Infolge dieser Opfer war diesmal noch alles zur größten Ehre des Hauses Morel vorübergegangen. Die Kasse aber war völlig leer. Erschreckt durch umlaufende Gerüchte zog sich der Kredit mit seiner gewöhnlichen Selbstsucht zurück, und um gegen die 200.000, die in wenigen Wochen zurückzuzahlen waren, aufzukommen, hatte Herr Morel in Wirklichkeit nichts mehr als die Hoffnung auf die Rückkehr der Pharao, von deren Abfahrt ein Schiff, das mit ihm Anker gelichtet, Kunde gegeben hatte. Dieses Schiff, das wie die Pharao von Kalkutta kam, war aber bereits seit 14 Tagen im Hafen eingelaufen, während man von der Pharao keine Nachricht hatte. So standen die Dinge, als der Vertreter des Hauses Thomson & French in Rom, am Tage, nachdem er den von uns mitgeteilten Besuch bei Herrn von Beauville gemacht hatte, sich bei Herrn Morel einfand. Emmanuel empfing ihn. Der erschreckte junge Mann, der in jedem neuen Besucher einen Gläubiger vermutete, wollte seinem Herrn den Ärger ersparen und ihn selbst abfertigen. Der Geschäftsreisende erklärte ihm aber, er müsse durchaus mit Herrn Morel persönlich sprechen. Emmanuel rief seufzend Kuklas und befahl ihm, den Fremden zu Herrn Morel zu führen. Kuklas ging voraus und der Fremde folgte. Auf der Treppe begegneten sie einem hübschen jungen Mädchen, das den Fremden voll Unruhe anschaute. Kuklas bemerkte diesen Gesichtsausdruck nicht, der jedoch dem Fremden keineswegs entgangen war. »Herr Morel ist in seinem Kabinett, nicht wahr, Fräulein Julie?« fragte der Kassierer. »Ja, ich glaube es wenigstens«, antwortete das Mädchen zögernd. »Sehen Sie nach, Kuklas, und wenn mein Vater dort ist, melden Sie den Herrn.« »Es wäre unnütz, mich zu melden«, erwiderte der Engländer. »Herr Morel kennt meinen Namen nicht. Dieser brave Mann mag ihm nur sagen, ich sei der erste Kommis der Herren Thomson und French in Rom, mit denen das Haus ihres Herrn Vater in Verbindung steht.« Das Mädchen erbleichte und schritt weiter die Treppe hinab, während der Fremde vollends hinaufging. »Julie, wie sie der Kassierer genannt hatte, trat in das Büro, wo sich Emmanuel aufhielt, und Coclès öffnete mit Hilfe eines Schlüssels eine Tür im zweiten Stock und ließ den Fremden eintreten. Der Fremde fand Herrn Morel erschöpft und bleich an seinem Schreibtisch sitzend. Als er den Fremden erblickte, stand er auf und schob einen Stuhl hin, woraufhin beide Platz nahmen. 14 Jahre hatten eine gewaltige Veränderung bei dem würdigen Handelsherrn hervorgebracht, der am Anfang dieser Geschichte 36 Jahre alt, nun das 50. erreicht hatte. Seine Haare waren gebleicht, seine Stirn von sorgenvollen Runzeln durchzogen. Sein einst so fester, bestimmter Blick war unbestimmt unentschlossen geworden. Der Engländer schaute ihn aufmerksam und scheinbar teilnahmsvoll an. »Mein Herr«, sagte Morel, dessen Unbehaglichkeit dieses Anschauen zu verdoppeln schien, »Sie wünschen, mich im Namen des Hauses Thomson und French zu sprechen?« »Ja, mein Herr. Das Haus Thomson und French soll im Laufe des nächsten Monats in Frankreich 300.000 bis 400.000 Francs bezahlen und hat im Vertrauen auf Ihre Zuverlässigkeit alle Papiere angekauft, die es mit Ihrer Unterschrift finden konnte, wobei mir der Auftrag geworden ist, nach Maßgabe des Verfalls die Gelder bei Ihnen zu erheben und sodann zu verwenden.« Morel stieß einen schweren Seufzer aus, fuhr mit der Hand über seine schweißbedeckte Stirn und erwiderte, »Sie haben also von mir unterzeichnete Tratten?« »Ja, Herr, für eine beträchtliche Summe.« »Für welche Summe?« fragte Herr Morel mit einer Stimme, der er Sicherheit zu verleihen strebte. »Einmal«, sagte der Engländer ein Päckchen aus der Tasche ziehend, »einmal habe ich hier eine Abtretung von 200.000 Francs seitens des Herrn von Beauville an unser Haus. Erkennen Sie diese Schuld an?« »Ja, mein Herr, das Geld wurde zu 4,5% vor bald 5 Jahren bei mir angelegt.« »Und Sie haben den Betrag zurückzuzahlen?« »Ja, am 15. des nächsten Monats.« »So ist es. Dann habe ich hier 32.500 auf Ende dieses. Es sind von Ihnen unterzeichnete Wechsel.« »Ich erkenne Sie an«, sagte Herr Morel, dem bei dem Gedanken, dass er zum ersten Mal in seinem Leben vielleicht seiner Unterschrift nicht entsprechen könnte, die Schamröte ins Gesicht stieg. »Ist das alles?« »Ich habe noch auf Ende nächsten Monats diese Papiere, die das Haus Pascal und das Haus Wild und Turner in Marseille an uns verkauften. Etwa 55.000 Francs. Im Ganzen 287.500 Francs.« Es lässt sich nicht beschreiben, was der unglückliche Morel während dieser Aufzählung litt. 287.500 Francs, wiederholte er mechanisch. »Ja«, sagte der Engländer. »Ich kann Ihnen nun nicht verbergen«, fuhr er nach kurzem Stillschweigen fort, »dass, so sehr man auch Ihre bis jetzt vorwurfsfreie Redlichkeit schätzt, in Marseille doch das Gerücht geht, Sie seien nicht imstande, Ihren Verpflichtungen nachzukommen.« Bei dieser rücksichtslosen Offenheit erbleichte Herr Morel furchtbar. »Mein Herr«, sagte er, »bis jetzt, und es sind mehr als 20 Jahre, seitdem ich das Haus aus den Händen meines Vaters übernommen habe, der es selbst 35 Jahre führte, bis jetzt ist kein von Morel und Sohn unterzeichnetes Papier an der Kasse präsentiert worden, ohne dass wir Zahlung dafür geleistet hätten.« »Ja, ich weiß dies. Doch sprechen Sie offenherzig wie ein Ehrenmann zum anderen. Werden Sie diese Papiere mit derselben Pünktlichkeit bezahlen?« Morel bebte und schaute den Engländer ängstlich an. »Auf eine so offenherzig gestellte Frage«, antwortete er, »muss ich auch offenherzig Antwort geben. Ja, mein Herr, ich bezahle, wenn mein Schiff, wie ich hoffe, glücklich im Hafen einläuft. Denn seine Ankunft wird mir den Kredit wiedergeben, den mir schnell aufeinander folgende Unglücksfälle geraubt haben. Bliebe aber die Pharao, die letzte Quelle, auf die ich zähle, aus.« Die Tränen traten dem armen Reeder in die Augen. »Nun«, fragte der Engländer, »bliebe diese letzte Quelle aus?« »Es ist grausam zu sagen, doch bereits an das Unglück gewöhnt, muss ich mich auch an die Schmach gewöhnen. Ich glaube, ich wäre dann genötigt, meine Zahlungen einzustellen.« »Haben Sie keine Freunde, die Sie unter diesen Umständen unterstützen könnten?« fragte der Engländer. Herr Morell lächelte traurig und erwiderte, »Im Geschäftsleben hat man keine Freunde, wie Sie wissen, sondern nur Korrespondenten.« »Das ist wahr«, murmelte der Engländer. »Sie haben also keine Hoffnung mehr?« »Eine einzige, die letzte.« »Und wenn diese Hoffnung sich nicht verwirklicht, bin ich völlig zugrunde gerichtet.« »Als ich zu Ihnen kam, lief ein Schiff im Hafen ein.« »Ich weiß, doch das ist nicht das meine, sondern ein bordelesisches Schiff, die Gironde. Es kommt ebenfalls von Indien.« »Vielleicht bringt es Ihnen von der Fahrerurkunde.« »Soll ich es Ihnen sagen, mein Herr? Ich fürchte beinahe ebenso sehr, Nachricht von meinem Dreimaster zu erhalten, als in Ungewissheit zu bleiben. Die Ungewissheit ist noch Hoffnung.« Dann fügte Herr Morell mit dumpfem Ton bei, »Dieses Zögern ist nicht natürlich. Die Pharao ist am 5. Februar in Kalkutta abgegangen und ist seit mehr als einem Monat hier fällig.« In diesem Augenblick hörte man Lärm auf der Treppe. Verschiedene Personen näherten sich, sogar ein Schmerzensruf ließ sich vernehmen. Morell stand auf, um die Tür zu öffnen, doch es gebrach ihm an Kraft, und er fiel in seinen Stuhl zurück. Während die beiden Männer einander gegenüber saßen, Morell an allen Gliedern zitternd, der Engländer ihn mit einem Ausdruck tiefen Mitleids anschauend, öffnete sich die Tür und man sah das Mädchen, in Tränen gebadet, erscheinen. Morell stand zitternd auf und stützte sich, um nicht zu fallen, auf den Arm seines Lehnstuhls. »O Vater«, sagte das Mädchen, die Hände faltend, »verzeihen Sie Ihrem Kinde, dass es Ihnen schlimme Botschaft bringt.« Morell wurde furchtbar bleich. Julie warf sich in seine Arme. »O Vater, Vater«, rief sie, »Mut gefasst!« »Die Pharao ist also zugrunde gegangen«, fragte Morell mit zusammengeschnürter Stimme. Das Mädchen antwortete nicht, sondern machte nur ein bejahendes Zeichen mit seinem an die Brust des Vaters gelehnten Haupt. »Und die Mannschaft?«, fragte Morell. »Gerettet«, antwortete das Mädchen, »gerettet durch das bordelesische Schiff, das soeben in den Hafen eingelaufen ist.« Morell hob seine Hände mit einem Ausdruck voll Ergebenheit und erhabener Dankbarkeit zum Himmel empor und sagte, »Ich danke, mein Gott, ich danke. Wenigstens schlägst du nur mich allein.« So phlegmatisch der Engländer war, so befeuchtete doch eine Träne sein Augenlid. »Tretet ein«, sagte Herr Morell, »denn ich vermute, ihr seid alle vor der Tür.« Kaum hatte er diese Worte gesprochen, als Frau Morell schluchzend eintrat. Emmanuel folgte ihr. Im Vorzimmer sah man die rauen Gesichter von 7 bis 8 halbnackten Matrosen. Beim Anblick dieser Menschen bebte der Engländer. Er machte einen Schritt, als wollte er auf sie zugehen, aber er bezwang sich und drückte sich im Gegenteil in den dunkelsten Winkel des Zimmers. Frau Morell setzte sich in den Lehnstuhl und nahm die Hand ihres Gatten, während Julie an die Brust ihres Vaters gelehnt stehen blieb. »Wie ist es zugegangen?«, fragte Herr Morell. »Tretet näher, Penelon, und erzählt. Wo ist der Kapitän?« »Was den Kapitän betrifft, Herr Morell, so ist er krank in Palma geblieben. Doch es wird wohl nichts weiter sein, und Sie werden ihn in einigen Tagen wohl und gesund ankommen sehen.« »Gut. Und nun sprecht, Penelon.« Penelon erzählte, wie die Pharao bei Cap Blanc von einem heftigen Sturm überfallen wurde und trotz heldenmütigem Widerstand untergegangen sei, nachdem sich die Mannschaft und der Kapitän in ein Boot gerettet hatten. Als der Alte geendet hatte, sagte Herr Morell: »Gut, mein Freund, ihr seid brave Leute, und ich wusste zum Voraus, dass bei dem Unglück, das mir begegnet ist, nichts anderes schuld war als mein Verhängnis. Es ist der Wille Gottes und nicht der Fehler der Menschen. Nun sagt, wie viel Sold bin ich euch schuldig?«
»Ah, bah, sprechen wir nicht davon, Herr Morell.«
»Im Gegenteil, sprechen wir davon«, erwiderte der Reeder mit traurigem Lächeln. »Kuckles, bezahlen Sie jedem von diesen braven Leuten 200 Francs. Zu anderer Zeit hätte ich gesagt, geben Sie jedem 200 Francs über seinen Lohn. Aber die Zeiten sind ungünstig, meine Freunde, und das wenige Geld, das mir übrig bleibt, ist nicht mehr mein Eigentum. Entschuldigt mich also und liebt mich darum nicht minder.« Penelon zeigte eine gerührte Miene. Er wandte sich gegen seine Gefährten um, sprach einige Worte mit ihnen, kam dann zurück und sagte:
»Was das betrifft, Herr Morell, was das betrifft?«
»Nun?«
»Nun, Herr Morell, die Kameraden meinten, sie hätten für den Augenblick mit 50 Francs jeder genug, und sie könnten mit dem Rest warten.«
»Ich danke, meine Freunde«, rief Herr Morell tief erschüttert. »Ihr seid brave Leute, aber nehmt nur, nehmt. Und wenn ihr einen guten Dienst findet, tretet ein. Ihr seid frei.« Diese letzten Worte brachten eine wunderbare Wirkung auf die Matrosen hervor. Sie schauten einander mit bestürzter Miene an. Penelon, dem es an Atem fehlte, hätte beinahe seinen Kautabak verschluckt. Zum Glück fuhr er zur rechten Zeit mit der Hand an seine Zunge.
»Wie, Herr Morell«, sagte er mit zusammengepresster Stimme, »wie, Sie schicken uns weg? Sie sind also unzufrieden mit uns?«
»Nein, Kinder«, erwiderte der Reeder, »nein, ich bin nichts unzufrieden mit euch, im Gegenteil. Nein, ich schicke euch nicht weg. Aber was wollt ihr? Ich habe kein Schiff mehr und bedarf folglich auch keiner Matrosen.«
»Wie, Sie haben keine Schiffe mehr?« rief Penelon.
»Wohl.
Lassen Sie andere bauen und wir warten.«
»Ich habe kein Geld mehr, um Schiffe bauen zu lassen, Penelon«, entgegnete Herr Morell traurig lächelnd. »Ich kann also euer Anerbieten nicht annehmen, so freundlich es auch ist.«
»Wohl, wenn Sie kein Geld haben, so dürfen Sie uns nicht bezahlen. Wir machen es, wie es die arme Pharao gemacht hat. Wir laufen aufs Trockene.«
»Genug, genug, meine Freunde«, erwiderte Herr Morell, dem vor Rührung beinahe die Sprache versagte. »Wir werden uns in besseren Zeiten wiederfinden. Emmanuel, begleiten Sie diese braven Leute und seien Sie dafür besorgt, dass meine Wünsche erfüllt werden.«
»Also wenigstens auf Wiedersehen, nicht wahr, Herr Morell?« versetzte Penelon.
»Ja, meine Freunde, ich hoffe es wenigstens. Geht.« Auf ein Zeichen seiner Hand marschierte Coclès voran. Die Matrosen folgten dem Kassierer und Emmanuel folgte den Matrosen.
»Nun lasst mich einen Augenblick allein«, sagte der Reeder zu seiner Frau und zu seiner Tochter. »Ich habe mit diesem Herrn zu sprechen.«
Und seine Augen richteten sich auf den Vertreter des Hauses Thomson und French, der während des beschriebenen Auftritts unbeweglich in seiner Ecke stehen geblieben war. Die Frauen schauten den Fremden an, den sie völlig vergessen hatten, und entfernten sich sodann. Nur die Tochter warf im Weggehen dem Engländer einen inständig bittenden Blick zu, den er mit einem Lächeln erwiderte. Die Männer blieben wieder allein.
»Nun«, sagte Morell, »Sie haben alles gesehen und gehört, und ich habe Ihnen nichts mehr mitzuteilen.«
»Ich habe gesehen, mein Herr«, erwiderte der Engländer, »dass Ihnen ein neues Unglück, so unverdient als die anderen, widerfahren ist, und das hat mich in meinem Wunsch, Ihnen angenehm zu sein, bestärkt.«
»Oh,
Mein Herr?
Ich bin einer von Ihren Hauptgläubigern, nicht wahr? Sie sind wenigstens der, welcher die Wechsel kürzester Sicht von mir in Händen hat. Eine Fristverlängerung könnte mir die Ehre und folglich das Leben retten.
Wie viel verlangen Sie?
2 Monate, sagte Morell zögernd.
Gut, sagte der Fremde, ich gebe Ihnen 3.
Doch glauben Sie, dass das Haus Thompson und French...
Seien Sie unbesorgt, ich nehme alles auf mich.
Wir haben heute den 5. Juni. Schreiben Sie also alle diese Papiere auf den 5. September um und an diesem Tag um 11 Uhr morgens werde ich mich bei Ihnen einfinden.
Ich werde Sie erwarten, mein Herr, und Sie sollen Bezahlung erhalten.
Oder ich bin tot.
Diese letzten Worte sprach Morell so leise, dass sie der Fremde nicht hören konnte. Die Papiere wurden umgeschrieben, die alten zerrissen, und der arme Reeder hatte wenigstens 3 Monate vor sich, um seine letzten Mittel aufzubieten. Der Engländer empfing seinen Dank mit dem seiner Nation eigentümlichen Phlegma und nahm von Morell Abschied, der ihn unter Segnungen bis an die Tür zurückführte. Auf der Treppe traf er Julie. Das Mädchen tat, als ob es hinabginge, aber es wartete auf ihn.
»Oh, Herr«,
rief Julie, die Hände faltend.
»Mein Fräulein«, sagte der Fremde, »Sie werden eines Tages einen Brief, unterzeichnet Simbad der Seefahrer, erhalten. Tun Sie Punkt für Punkt, was der Brief sagt, so seltsam Ihnen auch die Aufforderung erscheinen mag.«
»Gut, mein Herr«,
erwiderte Julie.
»Versprechen Sie es mir?«
»Ich schwöre es Ihnen.«
»Leben Sie wohl, mein Fräulein. Bleiben Sie stets ein gutes, frommes Mädchen, und ich hoffe, Gott wird Sie dadurch belohnen, dass er Ihnen Herrn Emmanuel zum Gatten gibt.«
Julie stieß einen leichten Schrei aus, wurde rot wie eine Kirsche und hielt sich am Geländer, um nicht zu fallen. Der Engländer entfernte sich mit einer Verneigung. Im Hof begegnete er Penelon. Dieser hatte eine Rolle von 100 Francs in der Hand und schien sich nicht entschließen zu können, das Geld fortzutragen.
»Kommt, Freund«, sagte der Engländer zu ihm, »ich habe mit euch zu sprechen.«